Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht um gleich 23.10 Uhr. B11259 oder Omikron. Diese Bezeichnungen versetzen seit heute weltweit manch einen in Angst und Schrecken. Sie stehen für eine neue Corona-Variante, die in Südafrika entdeckt und zum Beispiel schon in Belgien zumindest bisher einmal nachgewiesen wurde. Und sie könnte ansteckender und insgesamt gefährlicher als die Delta-Variante sein. Das wird aber im Einzelnen wissenschaftlich noch untersucht. Fest steht aber, dass allein die Aussicht darauf angesichts der schon jetzt prekären Lage, ja auch in Deutschland, er zur Unzeit kommt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO ist jedenfalls besorgt. Wir berichten ausführlich über dieses Thema und holen uns Einschätzungen von der Physikerin Viola Priesemann. Wir schauen in der kommenden Stunde auch auf den inneren Zustand der Grünen am Tag nach einer dem Vernehmen nach umkämpften Zusammenstellung der Kabinettsliste. Und in Belarus präsentierte sich heute Alexander Lukaschenka als Kümmerer für gestrandete Geflüchtete an der Grenze. Im Vordergrund stand da aber eher eine Botschaft, die an Deutschland gerichtet war. Und am Ende schauen wir wie immer dann noch auf unsere Presseschau. Der Wunsch eines einigermaßen ruhigen Corona-Winters dürfte sich mittlerweile endgültig zerschlagen haben. Seit mehreren Wochen geht das mit der Inzidenz steil nach oben. Ein überarbeitetes Infektionsschutzgesetz ist seit gestern in Kraft. Doch vor allem in den Bundesländern zweifeln immer mehr daran, dass es ausreicht. Erneut gab es heute Appelle, vor allem Kontakte zu reduzieren, wobei auch das Wort Lockdown immer weniger zum Tabu wird. Theo Gers berichtet aus Berlin.
Es ist dramatisch und es wird noch dramatischer, auch ohne die neue Virusvariante aus Südafrika. Schon die bisher dominierende Delta-Variante bringt mit jedem weiteren Tag auch das deutsche Gesundheitssystem an seine Grenzen.
Die Lage ist dramatisch ernst, so ernst wie noch zu keinem Zeitpunkt in dieser Pandemie. Und wir sitzen hier jede Woche und weisen auf den Ernst der Lage hin. Aber zu wenig passiert, zu oft zu spät. Vorletzte Woche haben wir gesagt, es ist 11:55. Letzte Woche haben wir gesagt, es ist 11:50. Es ist mittlerweile 12:30.
Und weil der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weiß, dass solche Beschreibungen viele gar nicht mehr aufwühlen, legt er nach. Die vierte Welle werde von Südosten kommend auch den Westen und Norden überziehen und die Intensivstationen volllaufen lassen.
Allein mit den 150.000 Infektionen der letzten zwei Tage wird es 1.000 zusätzliche Intensivpatienten in 10, 14 Tagen geben. Das ist schon entschieden.
RKI-Chef Lothar Wieler sitzt neben Jens Spahn und auch für ihn ist klar, bei dieser Wucht der vierten Welle hilft jetzt nur noch eines.
Wir müssen jetzt unsere Kontakte, soweit es geht, reduzieren. Mit jedem Kontakt, den wir nicht haben, mit jedem Treffen, auf das wir verzichten und mit jeder Menschenmenge, die wir meiden, helfen wir dabei, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
Ob das aber reicht, ob nicht doch wieder Lockdowns verkündet werden müssen, das bleibt derzeit offen. Aber Stimmen wie diese, es ist Dietmar Woidke, der Ministerpräsident von Brandenburg, wo auch die Inzidenzen durch die Decke gehen, sind keine Einzelstimmen mehr.
Ich kann heute aus der Sicht des Landes Brandenburg auch keine weiteren Maßnahmen ausschließen.
Schnellste Entscheidungen werden angemahnt, auch von den Intensivmedizinern. Deren Präsident Uwe Janssens stellte heute überarbeitete Empfehlungen für die Triage vor. Danach soll der Impfstatus eines Covid-19-Patienten keine Rolle spielen, wenn es zu wenige Intensivbetten gibt und die Ärzte auswählen müssen, welche Patienten behandelt werden und welche nicht. Bayerns Ministerpräsident Söder, aus seinem Land wurden heute die ersten Patienten nach Nordrhein-Westfalen ausgeflogen, fordert eine einheitliche Bundesnotbremse. Nötig sei auch eine schnelle allgemeine Impfpflicht, am besten schon am 1. Januar. Jens Spahn tut dies als Nebenschauplatz ab.
Wir haben jetzt eine Woche lang jeden Tag hoch und runter eine Impfpflicht diskutiert. Kann man alles machen, aber das ist nicht das Thema dieser Tage. Das Thema dieser Tage ist, wie wir diese Welle brechen.
Neben Kontaktbeschränkungen gehört dazu das massive Impfen und Boostern. Doch da kommen erste Meldungen aus Brandenburg, Sachsen oder Bayern, wonach die Versorgung mit Impfdosen in der Fläche stockt, dass Hausärzte nicht die BioNTech-Dosen bekommen, die sie bestellt haben und dass auch ein Ersatz durch Moderna nicht immer gesichert sei.
Ich kann nur sagen, der Bund wird innerhalb von 10 Tagen 18 Millionen Boosterdosen ausgeliefert haben.
Sagt dazu Jens Spahn, räumt aber ein, dass es in der Fläche bei der Verteilung hapern könne.
Aber die Dosen jedenfalls sind da und werden auch am Montag, Dienstag ausgeliefert.
Doch Dietmar Woidke, der in Brandenburg mit dem Rücken zur Wand steht, bleibt skeptisch.
Wenn der Herr Spahn sagt, der Impfstoff ist da, ich höre von denen, die damit zu tun haben, von denen, die bestellen wollen, von Apothekerinnen und Apothekern etwas anderes. Und ich hoffe sehr, dass Herr Spahn recht hat, weil sonst unsere ganzen Bemühungen ins Leere laufen.
Dietmar Woidke im Bericht von Theo Gers war das. Wir haben es gehört, die Corona-Lage mit der aktuell dominanten Delta-Variante ist für viele eigentlich schon dramatisch genug. Da brach heute Morgen die Nachricht herein, dass in Südafrika eine neue, möglicherweise gefährlichere Variante entdeckt worden ist. Omikron lautet die Bezeichnung mittlerweile offiziell. Für den Flugverkehr von und nach Südafrika hat das bereits Konsequenzen. Politik und Wissenschaft sind alarmiert. Gleichzeitig versucht man aber auch zu beruhigen, wie Frank Capellan berichtet.
B11529. Deutschland wird mit einer neuen bedrohlichen Zahlenkombination wach und auch viele Politiker werden früh am Morgen auf dem falschen Fuß erwischt, als sie nach der neuen Corona-Variante gefragt werden. FDP-Generalsekretär Volker Wissing etwa, kurz vor 7 im Deutschlandfunk.
Das Wichtigste ist zunächst einmal, dass wir Kontaktbeschränkungen im Inland so schnell wie möglich umsetzen.
Darüber reden wir gleich. Ich habe jetzt aber ganz explizit nachgefragt, wegen dieser Virusvariante aus Südafrika. Wie ist es jetzt in Deutschland? Was machen wir?
Das muss die noch im Amt befindliche Bundesregierung entscheiden.
Am künftigen Verkehrsminister geht dieser Kelch erst einmal vorüber. Doch diese Mutante dürfte wohl auch der bald amtierenden Regierung noch einigen Ärger bereiten.
Also mir macht die sehr große Sorgen.
Gibt noch Kanzleramtschef Helge Braun einige Minuten später in der ARD zu Protokoll. Für Merkels engsten Vertrauten scheint da schon festzustehen,
dass wir in Kürze auch die Flugkontakte in südliche Afrika unterbrechen müssen.
Um kurz nach 10 verkündet Gesundheitsminister Jens Spahn, dass Südafrika zum Virus-Variantengebiet erklärt wird. An die gerade erst gelandeten Fluggäste appelliert der Christdemokrat, sie mögen sich doch bitte testen. Lufthansa steuert Südafrika weiterhin an, doch nur deutsche Staatsbürger dürfen noch einreisen und die sollen nun für 14 Tage in Quarantäne, gleichgültig, ob geimpft, genesen oder getestet.
Das ist das Letzte, was wir jetzt in unserer momentanen Lage noch brauchen können, dass in die Welle hinein noch eine zusätzliche Variante kommt.
Stunden später wird von einem ersten Fall in Belgien berichtet.
We're taking the news about the new highly mutated COVID-19 variant very seriously.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte in Brüssel, wie ernst das Auftauchen der neuen Variante genommen werde. Es sei klar, wie schnell sich eine deutlich ansteckendere Corona-Mutation verbreiten könne.
Die Europäische Kommission hat den Mitgliedstaaten heute vorgeschlagen, die Notbremse zu aktivieren, was Reisen aus den Ländern im südlichen Afrika und anderen betroffenen Staaten angeht. Sämtliche Flugreisen in und aus diesen Ländern sollten unterbleiben.
Anordnen kann sie nichts. Was sie tun, entscheiden die Mitgliedstaaten selbst. WHO-Experten wollen da zunächst einordnen, wie gefährlich die Variante wirklich ist. Bei Welt-TV betont der Virologe Hendrik Streeck.
Es ist eine Variante, die hat ungewöhnlich viele Mutationen im Spike-Protein, 32 Mutationen. Das suggeriert einmal, dass die Übertragbarkeit und die Infektiosität erhöht sind. Aber bei so wenig Fallzahlen bisher können wir im Moment nicht unbedingt sagen, ob das eine Variante ist, die sich so extrem ausbreiten wird.
Und sein Frankfurter Kollege Michael Stürmer versucht im Deutschlandfunk ebenfalls zu beruhigen.
Ich warne davor, jetzt zu früh in einen Alarmismus zu verfallen. Wir wissen noch sehr wenig darüber, inwieweit sie wirklich so ansteckend ist oder dass der Impfstoff wirklich so schlecht wirken soll. Das ist alles vorläufig und da gibt es noch keine labortechnischen Bestätigungen.
BioNTech prüft bereits, inwieweit sein Vakzin gegen die Mutation aus Südafrika wirkt. Erste Daten werden in 2 Wochen erwartet. BioNTech-Pfizer glaubt, im Falle einer resistenten Variante den mRNA-Impfstoff innerhalb von 6 Wochen anpassen und neue Chargen innerhalb von 100 Tagen liefern zu können.
Frank Capellan berichtete, wir haben es im Beitrag gehört, auch in Europa wurde die Variante schon jetzt nachgewiesen. In Belgien ist dieser bisher erste Fall aufgetreten, parallel zu den auch dort durch Delta steigenden Infektionszahlen. Zum ersten Omikron-Fall, Helga Schmidt.
Die junge Frau war zuvor in Ägypten und in der Türkei. 11 Tage nach ihrer Rückkehr wurden Symptome festgestellt, die einer fiebrigen Grippe ähnelten. Nach der Sequenzierung der Tests gab die belgische Gesundheitsbehörde jetzt bekannt, dass die neue Variante des Virus nachgewiesen werden konnte, die zuerst aus Südafrika gemeldet worden war. Nach Angaben der belgischen Behörden hatte die Frau keine Kontakte zu Südafrika oder zu anderen afrikanischen Staaten. Sie war nicht geimpft. Ihre Familienangehörigen wurden inzwischen untersucht, hatten aber keine Symptome. Der belgische Gesundheitsminister Frank Vandenbrugge kündigte weitere intensive Untersuchungen und Sequenzierungen an. Vorsicht sei das Gebot der Stunde, erklärte der Minister, aber es bestehe kein Anlass zu Panik. Die Europäische Kommission forderte inzwischen alle 27 EU-Länder auf, Reisen aus dem südlichen Afrika auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Mehrere EU-Länder verhängten schon Reiseeinschränkungen, darunter Italien, die Niederlande und Tschechien. Im Moment wird geprüft, den gesamten Luftverkehr mit Südafrika auszusetzen. Rechtlich bindend wäre diese Notbremse allerdings nicht. Entscheiden müssen die nationalen Regierungen.
Im Laufe des Tages hatte sich auch die Weltgesundheitsorganisation WHO umgehend mit der neuen Variante befasst. Die Bezeichnung Omikron wurde am frühen Abend offiziell vergeben und die Variante selbst in die Kategorie besorgniserregend eingestuft. Katrin Hondl.
Die WHO bezeichnet die neue Coronavirus-Variante als besorgniserregend. Die Einstufung sei am Nachmittag bei Beratungen des WHO-Expertengremiums erfolgt, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier dem ARD-Studio Genf. Schon vor dem WHO-Votum haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die zuerst in Südafrika entdeckte Variante B11529 als potenziell gefährlich beurteilt. Sie gilt als die bisher komplexeste Variante und weise, so berichten die WHO-Experten, eine große Anzahl von Mutationen auf. Ob die neue Variante auch ansteckender oder aggressiver als bisherige Mutanten ist, werde sich aber erst in einigen Wochen herausstellen. Die von vielen Staaten verhängten Reisebeschränkungen für das südliche Afrika sieht die Weltgesundheitsorganisation skeptisch. Wegen der neuen Variante sollten solche Maßnahmen nicht vorschnell verhängt werden, sagte WHO-Sprecher Lindmeier. Er verwies auf die entsprechenden bisherigen WHO-Empfehlungen. Demnach sollen Corona-Maßnahmen den internationalen Verkehr nicht unnötig behindern und Reisende nicht automatisch als Verdachtsfälle eingestuft werden. Die WHO empfehle den Ländern, einen risikobasierten und wissenschaftsbasierten Ansatz zu verfolgen.
Der Bericht von Katrin Hondl zu einer ohnehin vor allem in Europa immer angespannteren Pandemielage kommt nun eventuell eine gefährlichere neue Variante hinzu. Weil diese Entdeckung aber noch frisch ist, bleibt aus wissenschaftlicher Sicht vorerst noch einiges unklar. Vor der Sendung haben wir versucht, möglichst viel Licht ins Dunkel zu bringen und konnten mit Viola Priesemann sprechen. Sie ist Physikerin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Die erste Frage an Sie: Ist Omikron gefährlicher als Delta?
Es gibt viele Hinweise darauf. Jetzt ist die Frage, in welchen Faktoren. Das eine ist die Ansteckungswahrscheinlichkeit und Omikron scheint, das sind unsichere Daten, aber scheint sehr deutlich ansteckender zu sein. Was die schweren Verläufe angeht, ist das absolut noch nicht bekannt. Ob es ein Immune Escape gibt, also ob es den Impfschutz oder den Immunschutz gut umgehen kann, das ist auch überhaupt noch nicht gut bekannt. Eine gute Nachricht wiederum, man kann es mit den klassischen PCR-Tests schon relativ gut nachweisen, weil es wieder so eine Deletion in einem Spike-Protein gibt. Dass es ansteckender ist, da gibt es verschiedene Hinweise drauf. Das eine ist, dass eben in Südafrika die Fallzahlen sehr stark gestiegen sind, überraschend stark, wesentlich schneller auch als mit der Delta-Variante. Und dass die alle innerhalb von kürzester Zeit auf diese neue Variante zurückzuführen waren. Südafrika sequenziert relativ gut, deswegen haben die da recht früh Alarm geschlagen. Den nächsten Vorteil, den wir haben, ist, in Südafrika waren die Fallzahlen sehr, sehr niedrig. Und dann ist dieser starke Anstieg auch sehr schnell aufgefallen. Man könnte jetzt erstmal denken, wenn die Fallzahlen niedrig sind, dann könnte das ja auch irgendein großer Zufallsausbruch sein, vielleicht ein Superspreading-Event von ein paar tausend Fällen. Aber das wäre dann schon ein sehr großer Zufall, dass das Superspreading-Event von genau dieser neuen Variante ist. Kann man nicht absolut ausschließen. Alles, was wir dort an Daten sehen, weist auf eine deutlich stärkere Ansteckung hin.
Gleichzeitig hat Südafrika ja noch eine, zumindest im Vergleich zu Europa, geringe Impfquote. Könnte das auch ein Faktor gewesen sein, warum das gerade dort sich fürs Erste so schnell ausgebreitet hat?
Das ist nicht besonders wahrscheinlich. Südafrika hat gerade den Sommer. Südafrika hatte starke Wellen. Man geht davon aus, dass ein großer Teil der Bevölkerung schon infiziert war. Die haben jetzt niedrige Inzidenzen gehabt. Und wenn dann plötzlich, ohne dass es ein großes Fest oder ja, sag ich mal, ein kulturelles Fest, ein religiöses Fest gibt, wo viele Menschen feiern, also ohne einen Grund, da plötzlich derart steil die Fallzahlen ansteigen, dann weist es stark darauf hin, dass da eine neue Variante ist, die auch ansteckender ist. Eine neue Variante ist es auf jeden Fall. Und die Hinweise dafür, dass sie ansteckender sind, sind auch deutlich.
Würde das auch gleichzeitig heißen, dass es gefährlicher ist?
Es ist gefährlicher in dem Sinne, dass es sich verbessert ausbreitet. Wir wissen aber nichts über die Wahrscheinlichkeit schwerer Verläufe. Bei den vorherigen Varianten Alpha und Delta ist die höhere Ansteckungswahrscheinlichkeit auch mit etwas schwereren Verläufen einhergegangen. Das wäre eine eher schlechte Nachricht. Aber das ist wirklich, wie gesagt, da weiß man fast nichts drüber. Zu der hohen Ansteckung, es gibt diesen Fall, der jetzt sehr genau berichtet worden ist in Hongkong, wo eine Person in Quarantäne war, die war infiziert mit dieser Variante und hat anscheinend eine Person, die in einem Zimmer gegenüber auch in Quarantäne war, angesteckt, möglicherweise rein über den Hausflur und den Luftaustausch. Das weist auch darauf hin, dass die Ansteckung beträchtlich sein könnte. Groß Unterstrich noch unter dem könnte. Ich bin mir sicher, dass wir in ein paar Tagen mehr wissen, denn wenn es wirklich so viel ansteckender ist, dann wird man das in Südafrika in den nächsten Tagen ganz arg deutlich sehen.
Das heißt, worauf kommt es jetzt an? Welche Untersuchungen wird es in den nächsten Tagen geben?
Man wird die Fallzahlen ganz genau beobachten. Man wird auch in europäischen und allen anderen Ländern ganz genau nachschauen, inwiefern man Hinweise auf diese Variante und Infektion mit dieser Variante sieht. Das wäre extrem wichtig, in diesem Fall die Virusmobilität einzuschränken, damit diese neue Variante sich nicht ausbreitet wie Delta. Man kann das nicht absolut verhindern, das ist unmöglich, aber man kann es verzögern. Und es macht einen großen Unterschied, ob wir hier, sage ich mal, in Deutschland oder in Europa mit 100 Fällen anfangen oder mit 10 vielleicht oder stattdessen mit 10.000 Fällen, die wir einschleppen. Wenn man 10.000 Fälle einschleppt, dann verliert man Wochen. Andersherum, wenn man die Ausbreitung anfangs eindämmt und vor allem das Einschleppen anfangs eindämmt, dann gewinnt man ein paar Wochen, in denen man notfalls, wenn das nötig sein sollte, einen Impfstoff entwickeln und dann entsprechend auch verteilen kann. Die Zeit ist also sehr wichtig und dann kann man in so einer Situation nicht darauf warten, bis alle Fakten auf dem Tisch liegen. Denn wenn man lange wartet, wenn man also Perfektionismus macht, dann ist man einfach zu spät.
Jetzt hat man ja relativ schnell den Flugverkehr nach Afrika, aus dem südlichen Afrika Richtung Europa ja schon deutlich eingeschränkt. Ist das ein richtiger Schritt?
Das muss auf jeden Fall in Verbindung mit Quarantäne und im Idealfall auch für Quarantäne für Personen, die ja in der letzten Woche waren, erweitert werden. Und diese Quarantäne muss natürlich dann auch wieder eingehalten werden. Das ist also ein Aufruf an alle, die mit diesen Ländern in der letzten Zeit Kontakt hatten, sich wirklich in ihren Kontakten zu reduzieren, ganz arg vorsichtig zu sein, sich im Zweifel testen zu lassen und dafür zu sorgen, dass dieser Anstieg, dieser Anfangsanstieg so langsam wie möglich ist, weil alles, was wir da am Anfang ausbremsen, verhindert, dass es Infektionsketten gibt und das kauft uns nachher ein paar Wochen Zeit, falls das notwendig sein sollte.
Und das Ganze passiert ja jetzt vor dem Hintergrund ohnehin steigender Infektionszahlen, steigender Todeszahlen durch die Delta-Variante, die derzeit in Europa noch vorherrschend ist. Wie sehen Sie die aktuelle Lage und die Maßnahmen, die derzeit greifen bzw. greifen sollen?
Ja, zum einen sieht man, dass es eine Pandemie ist, dass es sich nicht ausreicht, in den westlichen Ländern Covid vielleicht durch eine Impfung einzudämmen oder auch nur halb einzudämmen, sondern dass das wirklich ein globales Problem ist. Und je niedriger die Inzidenzen, desto weniger Möglichkeiten hat das Virus auch, Wirte zu finden, wo es dann solche Mutationen entwickeln kann. Gut, jetzt ist diese Variante da. Was bedeutet das für die nächsten Wochen? Erstens, es dauert natürlich eine Weile, bis dann wirklich die Inzidenzen hier sehr hoch sind. Wir wissen das von der Delta-Variante. Die war um Weihnachten herum in England, Irland, Portugal ja dann schon sehr dominant. In Deutschland ist die Alpha-Variante ist in Deutschland drei Monate später etwa dominant geworden. Also man sieht, dass diese Verzögerungen wirklich was helfen. Mit dieser jetzigen Variante, wenn die so viel mehr ansteckend ist, wie das vermutet wird, dann ist der Anstieg so steil, dass man eben eine sehr, sehr steile Welle bekommt. Selbst wenn sie dann dieselbe Anzahl schwerer Verläufe hat, die kommen dann alle gleichzeitig, alle auf einmal. Und das macht es so extrem schwierig. Dieser Hinweis, und das ist wirklich ja nur ein einziger Hinweis, also diese Übertragung in dem Quarantänehotel, die weist auch darauf hin, dass man eben auch im öffentlichen Raum dann relativ leicht dass es da zu Übertragungen kommen kann, bei Situationen, wo es hier bei Delta nie zu Übertragungen kommen würde. Und das macht es schwierig. Das Quarantänehotel, es ist ja nicht, ist ein Quarantänehotel. Da versucht man, diese Ansteckungen zu vermeiden und sie sind trotzdem passiert bei diesem Einfallen. Und das ist also wirklich kein gutes Zeichen.
Welche Maßnahmen braucht es jetzt?
Das, was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, ist zu versuchen zu reduzieren, dass die Fallzahlen, also dass die Fälle eingeschleppt werden. Dann müsste man auf jeden Fall dieses Virus einbehandeln wie einen neuen Ausbruch, wie ein neuartiges Virus und versuchen ganz gezielt, diese Infektionsketten lokal einzudämmen. Man muss unbedingt Afrika natürlich unterstützen, ganz klar. Die haben uns einen extrem großen Dienst damit erwiesen, dass sie so früh gewarnt haben. Wir sollten die nächste Woche das extrem genau beobachten und im Zweifel auch wirklich Kontakte gerade reduzieren, gerade die Personen, die auch nur irgendwie Kontakte zu anderen Ländern gerade gehabt haben könnten. Das würde extrem helfen, weil alles, was wir jetzt verlangsamen, kauft uns nach hinten raus Zeit. Im besten Fall sagen wir in der Woche Fehlalarm. Das würde ich mir total wünschen. Aber wenn das nicht ein Fehlalarm ist, dann muss man sehen, dass es da der nächste Schritt gibt, irgendein Immune Escape, gibt es eine Notwendigkeit, den Impfstoff anzupassen. Wenn man ihn anpassen muss, dann dauert das einige Monate, bis er auch wirklich in großen Mengen produziert ist. Und diese Zeit muss man dann überbrücken. Und selbst wenn er dann produziert ist, braucht man dringend eine gute Logistik, um den auch schnell an den Mann und an die Frau zu bekommen.
Sagt die Physikerin Viola Priesemann heute Abend bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Interview.
Gerne.
Und jetzt ist es ganz genau 23.31 Uhr. Wird es gleich in wenigen Sekunden. Wir machen weiter mit unseren Kurzberichten und bleiben noch einmal bei Corona. Rund um Deutschland herum verschärfen ja immer mehr Länder ihre Maßnahmen, teils drastisch. Darunter jetzt auch wieder die Niederlande. Ludger Katzmierzak.
Von Sonntag an müssen alle Kneipen, Cafés und Restaurants, aber auch Kinos, Theater, Museen und alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte um 17 Uhr schließen. Nur Supermärkte und Drogerien dürfen bis 20 Uhr geöffnet bleiben. Auch für Fitnessstudios und alle Amateursportarten gilt in den kommenden 3 Wochen der abendliche Lockdown. Das Kabinett begründet die Maßnahmen mit dramatischen Engpässen in den Krankenhäusern, die alle planbaren Operationen und Therapien bis auf Weiteres ausgesetzt hätten. Tag für Tag seien die Infektionszahlen Hochhöhe am höchsten, sagte Ministerpräsident Rutte. Die Kontakte müssten daher um mindestens 20% reduziert werden. Von einer Schließung der Schulen, die kurzzeitig auch im Gespräch war, sieht das Kabinett hingegen ab, weil die gesellschaftlichen Auswirkungen gigantisch wären, so der Premier. Nach den Ausschreitungen am vergangenen Wochenende gelten in vielen Kommunen derzeit Notverordnungen, die größere Menschenansammlungen verbieten. In der vergangenen Woche haben sich jeden Tag rund 20.000 Niederländer infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei über 900.
In Brandenburg musste die AfD coronabedingt bereits ihren Landesparteitag absagen. Das Gleiche gilt jetzt auch für den anstehenden Bundesparteitag, wobei dies vor allem mit der Haltung vieler in der Partei zum Impfen zu tun hat. Isabel Reifenrath.
Die AfD hat ihren für Mitte Dezember geplanten Bundesparteitag in Wiesbaden abgesagt. Das erfuhr das ARD-Hauptstadtstudio aus Kreisen des AfD-Bundesvorstandes. Demnach hat der Bundesvorstand mehrheitlich für die Absage des Parteitages gestimmt. Nur Alice Weidel, Tine Chrupalla und Stefan Protschka sollen sich enthalten haben. Grund für die Absage ist die Corona-Lage. Der Bundesvorstand der AfD hatte lange an dem Präsenzparteitag festgehalten, aber auch darauf hingewiesen, dass es ein Problem werden könnte, wenn Hotels in Hessen und Rheinland-Pfalz nur noch Geimpfte und Genesene beherbergen dürfen. Ein großer Teil der AfD-Mitglieder lehnt eine Impfung gegen Covid-19 ab. Auf dem Parteitag in Wiesbaden am 11. und 12. Dezember sollte ein neuer Bundesvorstand gewählt werden. Der bisherige Sprecher der AfD, Jörg Meuthen, hatte angekündigt, nicht erneut antreten zu wollen. Wann der Parteitag nachgeholt wird, ist noch unklar. Solange dürften die Vorsitzenden Jörg Meuthen und Tine Chrupalla kommissarisch im Amt bleiben.
Und schon auch aufs kommende Jahr wirft die Pandemie ihre Schatten voraus. Mit der Grünen Woche wurde jetzt die erste große Messe des kommenden Jahres abgesagt. Carsten Zumack.
Die Veranstalter haben die weltgrößte Agrarschau, die am 21. Januar in Berlin beginnen sollte, am Vormittag abgesagt. Unter den gegebenen Voraussetzungen wie Masken und Abständen ließen sich die Erwartungen der Besucherinnen und Besucher nicht erfüllen, teilte der zuständige Messeprojektleiter Jäger mit Blick auf die steigenden Corona-Infektionszahlen mit. Die internationale Grüne Woche lebe von Begegnungen, Ausprobieren, Entdecken und Schmecken. Dieser Erlebnischarakter sei in der 4. Pandemiewelle nicht umsetzbar, deshalb die Absage der Agrarschau. In diesem Jahr gab es ebenfalls wegen Corona nur eine digitale Ausgabe der Grünen Woche. Im kommenden Januar sollte sie wieder mit Besuchern als 2G-Veranstaltung stattfinden. In den vergangenen Tagen allerdings hatten erste Bundesländer und Verbände ihre Teilnahme abgesagt. Die gleichzeitig geplante Fruchthandelsmesse Fruit Logistica wurde auf den April verschoben.
Das Thema Asyl und Migration sorgt im Osten Europas, aber zunehmend auch im Westen für politische Spannungen. Nach dem Tod von fast 30 Flüchtlingen im Ärmelkanal verschärft sich zwischen Großbritannien und Frankreich, vor allem auf Seiten von Paris, der Ton deutlich. Sabine Wachs.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bezeichnete den Brief als unwürdig und den Vorschlag, Frankreich solle die Geflüchteten aus Großbritannien zurücknehmen, als völlig deplatziert. Am Rande eines Besuchs in Rom erklärte Macron, er habe in den vergangenen Tagen ernsthafte Gespräche mit Boris Johnson geführt. Nun sei er mehr als überrascht über diese Art der Kommunikation.
Und kommuniziert nicht.
Eine solch ernste Angelegenheit kann zwischen zwei Staats- und Regierungschefs nicht öffentlich und schon gar nicht per Tweet diskutiert werden. Es geht darum, tragbare Lösungen in seriösen Gesprächen zu finden. Und deswegen trifft Innenminister Darmanin am Sonntag seine europäischen Kollegen und Vertreter der EU. Und dann werden wir mit den Briten sprechen, sofern sie zu einer ernsthaften Zusammenarbeit bereit sein sollten. Das für Sonntag geplante Krisentreffen in Calais mit Ministern aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Vertretern der EU-Kommission wird wohl ohne britische Beteiligung stattfinden. London allerdings fordert, dass Innenministerin Patel doch wieder zu dem Treffen eingeladen wird. Bereits kurz nach dem dramatischen Flüchtlingsunglück im Ärmelkanal mit 27 Toten hatte Frankreichs Präsident Macron den britischen Premierminister Johnson davor gewarnt, die Situation politisch zu instrumentalisieren. Die seit Jahren währenden Spannungen zwischen Paris und London wegen der Flüchtlingssituation sind durch das Unglück weiter hochgekocht. Großbritannien wirft Frankreich schon lange vor, nicht genug zu tun, um Überfahrten zu verhindern und Schleppernetzwerke zu zerschlagen. Frankreich hingegen erklärt, es tue alles, was in seiner Macht stünde und verlangt vor allem mehr finanzielle Unterstützung von den Briten.
Eine auch von Menschenrechten geleitete Außenpolitik strebt die designierte Ampelkoalition an. Und das soll auch China betreffen. Von dort kommt jetzt eine scharfe Antwort. Benjamin Eisel.
Taiwan, Hongkong und Xinjiang seien allein Chinas Angelegenheiten, sagte der Sprecher der Staats- und Parteiführung Zhao Lijian gestern in der chinesischen Hauptstadt Beijing. Er erwarte, dass sich die neue Bundesregierung auch an das Ein-China-Prinzip hält. Damit meint er, dass nur zur Volksrepublik diplomatische Beziehungen unterhalten werden und nicht zu Taiwan. Er hoffe auf eine pragmatische China-Politik, basierend auf gegenseitigem Respekt und Kooperation auf Augenhöhe in den verschiedensten Bereichen, so Zhao Lijian. Hintergrund ist, dass sich die künftige Bundesregierung deutlich kritischer gegenüber der Volksrepublik zeigt als die Große Koalition. Im neuen Koalitionsvertrag werden zahlreiche Punkte angesprochen, die zu Konflikten mit der chinesischen Regierung führen könnten. China wird zwar als Partner, aber auch als Systemrivale bezeichnet. Menschenrechte werden erwähnt, insbesondere im Landesteil Xinjiang, wo Hunderttausende Menschen in Umerziehungslagern stecken. Die demokratische Insel Taiwan solle stärker in internationale Organisationen eingebunden werden. China verhindert das bisher, da es das de facto unabhängige Taiwan als eigenen Landesteil betrachtet. Außerdem fordert die künftige Bundesregierung China auf, in der Sonderverwaltungsregion Hongkong zum Prinzip ein Land, zwei Systeme zurückzukehren. All das birgt Konfliktpotenzial.
Aus Peking war das Benjamin Eisel. Und Konstantin Röse schildert jetzt, wie der Tag an der Frankfurter Börse verlaufen ist.
An den Finanzmärkten ist die Angst vor Corona zurück. In Frankfurt mussten das viele Börsianer an diesem Handelstag schmerzhaft feststellen. Die Nachricht über eine neue, möglicherweise sehr gefährliche Coronavirus-Variante aus Südafrika hat viele kalt erwischt. Das Börsenbarometer stürzte schon am Vormittag ab. Es war der heftigste Kursrutsch seit anderthalb Jahren. Aktien sämtlicher Branchen gaben nach. Vor allem aber traf es die Reisebranche und Unternehmen aus der Industrie. Papiere des Flugzeugbauers Airbus oder von Reiseveranstalter TUI brachen um mehr als 10% ein. Dagegen waren Aktien aus der Online-Branche gefragt, weil sie von der Pandemie profitieren. Große Hoffnung setzten Anleger auch in Aktien der Impfstoffhersteller. Papiere von BioNTech schossen 15% nach oben. Andere suchten sichere Häfen wie den Anleihemarkt, was die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe drückte. Denn gesunken ist auch die Erwartung der Anleger, dass in dieser ungewissen Corona-Situation die Notenbanken ihre Zinsen erhöhen werden. Noch ist unklar, wie sehr die neue südafrikanische Corona-Variante die Wirtschaft beeinträchtigen wird. Der DAX verlor rund 4% und schloss den Handel mit 15.257 Punkten. Damit hat das Börsenbarometer auf Wochensicht fast 6% eingebüßt.
Der Börsenbericht war das von Konstantin Röse. Und wir kommen zur Bundespolitik. Die früher beinharten Kämpfe zwischen Realos und linken Fundis schienen bei den Grünen unter Robert Habeck und Annalena Baerbock fast der Vergangenheit anzugehören. Zumindest waren sie nicht mehr so sichtbar nach außen. Davon ist nach der Nominierung von Cem Özdemir als Landwirtschaftsminister anstelle von Anton Hofreiter keine Rede mehr. Die Giftgrünen, schreibt etwa der Spiegel über diesen Machtkampf, auch wenn am Tag danach nach außen die Wogen geglättet werden sollten. Ann-Kathrin Büsker berichtet.
Spaltung der Partei wegen einer Personalie? Nein, das wollte Jürgen Trittin, ehemaliger grüner Umweltminister und Vertreter der Partei Linken, am Morgen im Deutschlandfunk so nicht stehen lassen.
Es ist normal, dass in demokratischen Parteien auch über Positionen und über Personen gestritten werden. Wichtig ist, dass am Ende eine ordentliche Empfehlung rauskommt und die haben wir gestern sehr einstimmig im Bundesvorstand getroffen.
Stundenlang hatten die Grünen gestern über die Personalie debattiert, den Beginn ihrer digitalen Urabstimmung deshalb um einen Tag verschoben, bevor am späten Abend die Entscheidung per E-Mail verkündet wurde. Mit Cem Özdemir übernimmt ein versierter Verkehrs- und Außenpolitiker das Agrarressort, anstelle des promovierten Naturwissenschaftlers Anton Hofreiter mit landwirtschaftlicher Expertise. Dennoch ist Jürgen Trittin zufrieden, inhaltlich wie personell.
Wir müssen dieses Land auf den 1,5-Grad-Pfad bringen. Wir wollen dieses Land gerechter gestalten und dafür sind wir mit einem sehr guten Team sehr gut aufgestellt.
Wie erwartet übernimmt Robert Habeck das Wirtschaftsministerium, das auch für Klimaschutz zuständig sein wird. Annalena Baerbock ist künftig für das Auswärtige Amt verantwortlich. Mit Steffi Lemke übernimmt eine überaus versierte Umweltpolitikerin das Umweltressort. Aus Rheinland-Pfalz kommt Anne Spiegel ins Familienministerium.
Gerade mit der Besetzung des Familienministeriums durch eine erfahrene Ministerin wie Anne Spiegel setzen wir ein klares Signal. Das, wofür die Grünen seit 10 Jahren gestritten haben, dass es in Deutschland endlich eine Kindergrundsicherung gibt, die das Leben mit Kindern einfacher und unbürokratischer macht, das werden wir jetzt umsetzen.
So Jürgen Trittin. Spiegel war zuletzt Umweltministerin in Mainz, zuvor leitete sie dort 5 Jahre das Familienressort. In dieser Funktion hatte sie über den Bundesrat Initiativen zur Einführung der Ehe für alle eingebracht und 2018 ihr Baby zum Sitzungstag mitgebracht. Lemke und Spiegel gelten als Vertreterinnen des eher linken Spektrums der Partei, ebenso Claudia Roth, die künftig Staatsministerin für Medien und Kultur werden soll. Die Personaldebatten dürften auch auf die Enttäuschung einiger Grüner zurückzuführen sein, die sich klimapolitisch durchaus mehr erhofft hatten und dem Verkehrsministerium hinterher trauern, welches in den Verhandlungen letztlich an die FDP ging. Im Fernsehsender Phoenix gab es für den Koalitionsvertrag für die Grünen Lob von ungewohnter Seite. Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Bergbaugewerkschaft IGBCE.
Also ich bin wirklich beeindruckt über das Gesamtwerk. Natürlich gibt es Dinge, die uns mehr gefallen als andere.
Vassiliadis lobte insbesondere den energiepolitischen Realismus. Für ihn ein Unterschied zur letzten Bundesregierung, gerade was den Kohleausstieg angeht.
Was diesmal anders ist, ist, dass die Regierung akzeptiert hat, die Zusammenhänge. Also sie sagt ja, wenn wir die Genehmigungsverfahren nicht beschleunigen, dann wird das nicht klappen. Wenn wir das Gasthema nicht lösen, wird das nicht klappen. Und deshalb finde ich die Transparenz dieser Zielkonflikte eigentlich den wichtigsten Punkt, weil da kann man ansetzen und sagen, dann lasst uns das jetzt besser machen.
Die grüne Jugend ist dagegen zerknirscht, hätte sich insbesondere in Klima- und Sozialpolitik mehr erhofft, wie die Vorsitzende Sarah Lee Heinrich bei Twitter erläuterte. Dennoch empfiehlt der Bundesvorstand der grünen Jugend die Zustimmung zum Koalitionsvertrag. Die digitale Urabstimmung für die 125.000 Parteimitglieder läuft bis zum 6. Dezember.
Aus Berlin, Ann-Kathrin Büsker. Nach wie vor gilt die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze als angespannt. Viele 100 Asylsuchende sind zwar zuletzt bereits wieder zurück in die Heimat, etwa in den Irak geflogen worden. Etwa 2000 sollen aber allein noch in einer Lagerhalle nahe der Grenze untergebracht sein. Dort hat sich nun der in Europa nicht mehr anerkannte Staatschef Lukaschenka blicken lassen und richtete im Kampf der Narrative erneut eine Botschaft, vor allem Richtung Deutschland. Marta Wilczynski hat das verfolgt.
Schon vor einer Weile hat Alexander Lukaschenko die Lösung der festgefahrenen Situation im belarussisch-europäischen Grenzgebiet zur Chefsache erklärt. Nun hat er persönlich das Logistikzentrum nahe der polnischen Grenze besucht, in dem seit mehr als einer Woche rund 2000 Migranten provisorisch untergebracht sind. Begleitet von Kameras zeigt sich der belarussische Machthaber als Kümmerer, streicht Kindern über den Kopf, fragt die Menschen, ob sie in der engen, stickigen Halle genug Platz hätten. Wenn nicht, würde er veranlassen, das zu ändern. Und auch in der Ansprache, die er auf einem Podest stehend vor Hunderten im Hof versammelten Migranten hält, lautet die klare Botschaft: Hier steht nicht der Mann, der verantwortlich für die Notlage der Anwesenden ist, sondern ihr Freund und Partner. Sie sollten wissen, dass wir Belarussen und ich als Präsident alles so tun werden, wie ihr es euch wünscht. Auch wenn es schlecht für Polen, Litauen und andere ist. Wir werden alles so tun, wie ihr es wollt. Dabei ist dies weniger eine Botschaft an die Menschen, die hier noch immer darauf warten, es vielleicht doch noch über die Grenze in die EU zu schaffen. Es ist vor allem eine Botschaft Lukaschenkos an den Westen. Ich möchte mich an das deutsche Volk wenden. Die meisten Menschen hier wollen zu ihren Familien, ihre Verwandten und Nächsten finden, die sich in Deutschland befinden. Nehmt diese Menschen bitte zu euch. Das ist keine hohe Belastung. 2000 Leute sind kein großes Problem für Deutschland. Und Kanzlerin Merkel hat das bestätigt. Zweimal hatte die Bundeskanzlerin mit dem belarussischen Machthaber wegen der humanitären Notlage im Grenzgebiet telefoniert. Lukaschenko spricht seitdem von getroffenen Vereinbarungen bezüglich der Aufnahme von Flüchtlingen. Die deutsche Seite hat das deutlich dementiert. Lasst diese Menschen nach Deutschland durch. Sie wollen nicht nach Belarus oder nach Polen. Sie wollen nach Deutschland. Lasst sie durch, sagte Lukaschenko auch an den direkten Nachbarn Polen gerichtet. Vor gut einer Woche war die Lage entlang der Grenze eskaliert, als mehrere hundert Migranten versucht hatten, auf die polnische Seite zu gelangen. Steine flogen, polnische Grenzschützer und Militär setzten Wasserwerfer und Tränengas ein. Inzwischen häufen sich die Berichte von Migranten, die belarussischen Grenzschützer hätten sie nach vorne gedrängt und Richtung Grenzübergang gezwungen, sie sogar angewiesen, mit Steinen zu werfen. Und noch immer sollen belarussische Grenzschützer Einzelnen explizit anbieten, sie nach Polen zu schleusen. Ein Angebot, das einige annehmen, andere aus Angst vor erneuter Gewalt ablehnen. Dass Belarus diese Menschen absichtlich ins Land gelockt habe, um wegen der Sanktionen Druck auf die EU auszuüben, das bestritt Alexander Lukaschenko auch heute. Was habe ich damit zu tun? Ich bin hier wie Sie, die Seite, die darunter zu leiden hat.
Alexander Lukaschenko im Beitrag von Marta Wilczynski. Auch wenn weltweit für einen schnellen Ausstieg aus der Kohle geworben wird, ist dieser fossile Brennstoff in vielen Ländern weiter von zentraler Bedeutung. Die Förderung von Kohle bringt aber nicht nur Risiken fürs Klima mit sich. Nach wie vor kann die Arbeit in Bergwerken unmittelbar lebensgefährlich sein. In Russland, im Westen Sibiriens, kamen jetzt mehr als 50 Menschen bei einem schweren Grubenunglück ums Leben. Mehr dazu von Christina Nagel.
Es heißt, dass ein Überlebender gefunden wurde. Diese Information kam gerade vor einer Sekunde. Die Nachricht, die der Übergangschef des Katastrophenschutzes, Alexander Tschuprian, am Vormittag live im Fernsehen verkündete, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Noch einmal keimte Hoffnung bei den Angehörigen auf, Hoffnung auf ein weiteres Wunder. Denn anders, so der Gouverneur der Region Kemerova, Sergej Zivilyov, könne man es nicht nennen, dass ein Mann jetzt noch lebend gerettet werden konnte. Sein Zustand ist ernst. Er wird in Begleitung von Ärzten in die Bergarbeiterklinik in Lenins-Kuznetsk gebracht. Er wird dort erwartet und genau untersucht werden. Der Mann, der am Morgen aus der Mine gerettet werden konnte, gehörte zu einer Gruppe von Einsatzkräften, die den Verletzten zur Hilfe geeilt waren. Gestern Nachmittag, als der Rettungseinsatz wegen Explosionsgefahr abgebrochen wurde, war der Kontakt zu ihnen abgerissen. Die Behörden erklärten später, dass es für die Vermissten keine Hoffnung mehr gebe. Die 46 Bergarbeiter und 6 Rettungskräfte wurden für tot erklärt. Russlands Präsident Wladimir Putin sprach von einer großen Tragödie und rang sichtlich um Worte. Ich habe nicht nur den Diensten, die für die Rettung zuständig sind und für Hilfen für die Überlebenden und Hinterbliebenen entsprechende Anweisungen erteilt, aber natürlich sind wir auch in Gedanken bei ihnen. Behörden sprechen inzwischen von mindestens 2 Methangasexplosionen in der Kohlemine im Gebiet Kemerova. Giftige Dämpfe seien dabei freigesetzt worden. Zum Zeitpunkt der ersten Explosion befanden sich 285 Bergleute unter Tage. Die meisten von ihnen konnten sich retten. Mindestens 60 Bergleute wurden verletzt. Viele erlitten Rauchvergiftungen, können sich nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, ich habe so oft das Bewusstsein verloren. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Es schien mir sehr lange. Wir wurden aber alle gerettet. Sie haben uns an den Händen gepackt, rausgezogen und gerettet. Für 51 Menschen kam die Hilfe zu spät. In die Verzweiflung und Trauer der Hinterbliebenen dürfte sich schnell Wut mischen. Denn inzwischen wurde bekannt, dass das Bergwerk in den vergangenen Monaten mehrfach gegen Sicherheitsauflagen verstoßen haben soll. Allein 9-mal wurden Teile des Bergwerks vorübergehend stillgelegt. Der Direktor der Anlage und 2 führende Mitarbeiter wurden festgenommen. Ermittelt werde aber auch gegen Beamte, die die Unglücksmine gerade erst überprüft haben sollen, so die Behörden. Der Gouverneur der Region Kemerovo hat eine 3-tägige Trauerzeit angeordnet.
Christina Nagel war das aus Russland. Wir bleiben noch einmal im Ausland. Konflikte auf internationaler Ebene hatte die Türkei in der jüngsten Vergangenheit reichlich. Vor einem Monat war der Botschafter unter anderem Deutschlands kurzzeitig in Ankara eine unerwünschte Person. Der Grund war ein Engagement unter anderem des deutschen Botschafters für den inhaftierten Unternehmer Osman Kavala. Ihm wird etwa die Beteiligung am Putschversuch 2016 vorgeworfen. Seit Jahren sitzt Kavala ohne Verurteilung in Haft und bleibt dort vorerst noch, weshalb bald auch der Europarat reagieren könnte. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
Der türkische Kulturförderer Osman Kavala bleibt in Haft. Das hat ein Gericht heute in Istanbul entschieden. Kavala wird wegen der Gezi-Proteste im Jahr 2013 und dem Putschversuch 2016 der Prozess gemacht und dabei wird ihm vor allem Spionage vorgeworfen. Darauf beruhe der Haftbefehl, so sein Verteidiger Tolga Aytürre. Nur gebe es für die Vorwürfe keinerlei Beleg. Die Anwälte fragten in den Verhandlungen deswegen immer nach, sagt Kavalas Frau Ayşe Bura. Doch die Staatsanwaltschaft beharre auf ihren Vorwürfen, ohne ihren Mann anzuhören. Seit 4 Jahren komme ich zu Gerichtsverhandlungen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie viele es inzwischen sind. Sie gehen alle mit der mit gleichen Sätzen formulierten Entscheidung aus. Fortsetzung der Untersuchungshaft. Seit 4 Jahren immer dasselbe. Die Türkei riskierte im Fall Kavala ein Verfahren zum Ausschluss aus dem Europarat, einem Bündnis aus 47 Ländern, das weit über die Europäische Union hinausgeht. Ausreicht. Schon kommende Woche bringt der Europarat das Verfahren womöglich auf den Weg. Müsste die Türkei den Rat verlassen, verlöre das Land vermutlich Anschluss an viele Partner und die Menschen im Land eine Instanz für die Einhaltung von Menschenrechten. Im Interesse der Türkei wäre es gut gewesen, Kavala endlich freizulassen, so wie es der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verlangt, meint Kavalas Anwalt Tolga Aytürre. Er sieht in dem Beschluss nun vor allem ein Armutszeugnis für die Justiz der Türkei.
Die türkische Justiz hatte heute erneut eine Chance, nämlich die Chance, die Zweifel an ihrer Unabhängigkeit zu beseitigen oder zu beweisen, dass sie sich nicht von der Politik bevormunden lässt. Aber die Justiz hat diese Chance heute vertan.
Tatsächlich hat das Verfahren längst eine politische Dimension. Das zeigt auch die beinahe Ausweisung vor gut einem Monat von 10 Botschaftern aus der Türkei, darunter der Deutsche. Im letzten Moment ist eine größere diplomatische Krise abgewandt worden. Für Deutschland hat den Prozesstag nun der Generalkonsul aus Istanbul beobachtet, aber auch Botschaftsangehörige und türkische Oppositionspolitiker waren dabei. Der Prozess werfe ein schlechtes Licht auf die ganze Türkei, empört sich der Abgeordnete der sozialdemokratischen Partei CHP, Sezin Tanrinkulu.
Die Politik und die Justiz hätten dem Land gar nicht mehr schaden können, als wie sie es heute getan haben, mit solchen Entscheidungen. Bosheit ist das, das kann man gar nicht anders nennen. Nicht nur ist die türkische Wirtschaft eingekracht, auch gibt es keine Rechtsstaatlichkeit mehr in der Türkei. Aber wenigstens ist ein Prozess im Gang im Europarat.
Ein Ausschluss der Türkei aus dem Europarat ist aber noch lange nicht beschlossene Sache. Denn möglicherweise kommt Kavala doch bald frei. Für den 23. Dezember Dezember ist ein Haftprüfungstermin angesetzt. Der nächste Prozesstag ist am 17. Januar.
Berichtet aus Istanbul Uwe Lüb. Und am Ende schauen wir natürlich noch in die Kommentarspalten von morgen. Pressestimmen hat diesmal der Kollege Khaled Naha zusammengestellt. Volker Barnik trägt vor.
Das große Thema in den Zeitungen ist die Corona-Krise. Wer das Infektionsgeschehen mit hohen Fallzahlen am Kochen hält, riskiert auch bewusst die Massenfertigung von Mutationen im Körper der Infizierten und damit die Eskalation, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die in Südafrika gefundene neue Variante, die doppelt so viel potenziell schädliche Mutation enthält wie die ohnehin schon aggressive Delta-Variante, ist die Inkarnation dieses Fehlers. Noch ist die Gefährlichkeit der Variante nicht hinreichend durch Realwelt- und Labordaten belegt. Dennoch war es nur richtig, von einigen Ländern das Worst-Case-Szenario anzunehmen und vorübergehende Flugbeschränkungen anzuordnen, um der Ausbreitung entgegenzutreten. Die neue Osnabrücker Zeitung vermerkt: Soll die Infektionswelle gebrochen werden, muss die Zahl der Kontakte drastisch gesenkt werden. Und jeder weiß, was da am besten hilft: gezielte, regionale und zur Not auch allgemeine Lockdowns, solange es irgendwie geht, aber mit Ausnahme der Schulen. Zweitens braucht es endlich die allgemeine Impfpflicht. Denn was hilft es dauerhaft, wenn wir die vierte Infektionswelle irgendwie überstehen, dann aber im kommenden Jahr in die fünfte hineinrauschen? Erst Zweit- und Drittimpfungen sind deshalb Bürgerpflicht. Die Freie Presse aus Chemnitz warnt: Das Hin und Her bei den Weihnachtsmärkten, die Schließung aller großen Impfzentren, während die vierte Welle anlief, das kann niemand erklären. Aber warum es wieder wochenlang dauert, bis es das Land zu einer Terminvorgabe für Impfwillige schafft, auch nicht. Dabei ist der einfache Zugang zu Impfangeboten in dieser verfahrenen Situation vermutlich noch das überzeugendste Argument. Weil wir bei Versäumnissen sind, auch viele Medien, auch wir, haben im Sommer gern angenommen, dass ein solcher Corona-Winter nicht noch einmal droht. Die Situation in der möglichen künftigen Regierungskoalition beschäftigt die Süddeutsche Zeitung. Das Lied von der grünen, staatsgläubigen Belehrungspartei wurde und wird von den Liberalen genauso häufig gesungen, wie Grüne den Song von der neoliberalen Ego-Kältepartei FDP anstimmen. Dieser Gegensatz wird vermutlich nach dem Honigmond, in dem fast kein Blatt Papier zwischen die Koalitionäre passt, zum Tragen kommen. Er wird zudem in Zukunft wichtiger werden, auch weil Grüne und FDP jeweils von mehr Erst- und Jungwählern gewählt worden sind als alle anderen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle an der Saale kritisiert mit Blick auf das Personalgerangel bei den Grünen: Ausgerechnet die Grünen geben nun dem Vorurteil Auftrieb, in der Politik drehe sich ohnehin alles nur um Schulterklappen und Posten. Das schadet nicht nur dem Ruf der Partei, die ja auch schon wieder an die nächsten Landtagswahlen denken muss.
Die Presseschau im Deutschlandfunk, zusammengestellt von Khaled Naha, vorgetragen von Volker Barnik. Am Ende unseres Journals vor Mitternacht. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Einen schönen Abend und eine gute Nacht.